Einstellung ist immer Fakt.
Das kann nur daneben gehen.
Couch Coaches, der Pixelsport-Podcast mit Thorsten Seifert und Andreas Krohm.
Hallo zusammen, da sind
Hallo.
Wir wieder.
Hat ein bisschen gedauert.
Kurze Pause eingelegt, aber wir machen natürlich hier schön weiter. Ich bin Andreas, mir gegenüber sitzt der Thorsten.
Gegenüber.
Virtuell, quasi. Ja. Und heute nehmen wir euch ein paar Jahre mit zurück in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1988. Was fällt dir zu 1988 ein und wie geht's dir überhaupt?
Ja, mir geht's ganz gut. Das Jahr hat jetzt begonnen. Es ist immer noch kein Winter. Ich warte noch, dass der Februar noch mal richtig Gas gibt. So vielleicht so Rosenmontag, minus 20 Grad, sowas hätte ich gerne.
Mit eingefrorenen Tanzmariechen.
Genau, so, das wäre doch schön. Ja, sonst geht es mir ganz gut und wir gehen jetzt wirklich ganz schön weit zurück. Du hast gesagt, wann?
1988.
88. Das war ein schlimmes Jahr für die Welt, weil Holland zum ersten Mal einen Titel geholt hat im Fußball.
Und dann auch noch in Deutschland.
Ja, wer weiß es nicht, Marco van Basten, oder?
Ja.
Ja.
War schon eine coole holländische Mannschaft, ne?
Ja,
Koeman, natürlich. Rijkaard.
Ja, van Basten war natürlich auch großartig. Ja, das war ja quasi der Lewandowski der 80er.
Ja, ja, genau.
Ja, der Spucker war auch dabei, genau.
Außerdem gab es Olympia bis zum Abwinken quasi. Sowohl die Sommerspiele in Seoul als auch in Calgary, die Winterspiele, fanden da statt.
Das stimmt. Sind das die Winterspiele, wo wir Bele gesucht haben?
Ich glaube, das sind die Winterspiele,
wo ist Bele? Für die Jüngeren unter uns, googelt.
Genau. Ja, aber heute...
Eric Heiden, der weltbeste Eisschnellläufer. Eric Heiden, ich glaube, der war Kanadier.
Ja, mittlerweile sind alles. Ja die Eisschnellläufer mehr die Holländer.
Die Holländer.
Die gewinnen ja alles.
Und die Innen auch, die Holländer Innen.
Innen auch, aber nur auf der Innenbahn.
Genau.
Ist ja auch kürzer.
Ne? Richtig.
Aber
wir reden heute über echte Sportarten.
Nee, eben nicht.
Ja.
Ja, also eigentlich schon
nicht mehr.
Über ganz ursprüngliche Sportarten. Heute geht es nämlich um Sport, wie wir ihn vielleicht vor so 10.000, 12.000 Jahren erlebt hätten. Nämlich über Caveman Olympics reden wir.
Olympics?
Olympics, so? Genau.
Hast du das recherchiert? Heißt es Caveman Olympics?
Ja, UGH oder Olympics.
Ich weiß, also 1988 waren wir ja noch genannt. Blutjung, da haben wir, glaube ich, UG gesagt.
Ja. Ne? Ja, wie dem auch sei, ich habe mir das gewünscht, du musst da jetzt durch.
Ja, schaffe ich schon.
Und wir gucken mal, was der Abend hier so bringt. Ne?
Ich kann mich erinnern, dass ich das auch gespielt habe mal. Also damals. Jetzt habe ich es auch versucht zu spielen, aber ich habe es damals auch gespielt. Gab es das auf dem 64er?
Ja, auf dem 64er rauf und runter gespielt.
Genau.
Vier Disketten. Also
vier Disketten.
Zwei Disketten, vier Seiten.
5¼ Zoll oder 3,5?
5¼. Der 64er hatte keine 3,5 Zoll Disketten.
Ja, das war eine Quizfrage. Ich wollte mal gucken, wie gut du drauf bist heute Abend hier.
Ja, ich bin immer gut drauf, weißt du doch.
Hätte aber ja auch eine Datasette sein können.
Na, da hätte es wahrscheinlich nicht drauf gepasst. Oder das hätte sich so tot geladen, dass keiner das gespielt hätte.
Datasetten konnte man nicht wechseln, oder?
Ist mir kein Spiel bekannt, das mehr als eine Kassette hatte, sagen wir mal so.
Für die Jüngeren, eine Datasette war eine Musikkassette. Für die noch Jüngeren, eine Musikkassette war das, was vor der MP3 und der CD
vor
da
der,
war.
Vor
für die Jüngeren, eine CD, das würde jetzt zu weit
gehen. Ja, ja, ja. Ja, eigentlich komisch, ne, dass es noch physische Datenträger gab. Kann man sich nur noch schwerlich eigentlich vorstellen oder so.
Also, ich benutze ja auch keine mehr. Also
man konnte damals mit einem stinknormalen Kassettenspieler die Spiele überspielen. Das Problem war nur, wenn die Qualität des Kassettenspielers nicht so gut war, dann hat das auch nicht funktioniert.
Genau.
Ja, wie dem auch sei, Caveman Olympics wurde entwickelt von Dynamics.
Und er Dynamics, wer kennt sie nicht?
Dynamics war der erste große Hit für Dynamics. Die haben danach noch für Sierra jede Menge Spiele entwickelt. Bekannteste dürfte da wahrscheinlich Incredible Machine sein, wo man so.
Das war diese geschicklichen, da musste man rätseln, ne?
Ja, so der
Logikrätsel.
Bowlingkugel fällt auf den Hamsterkäfig, damit der losrennt und das Laufband antreibt. So solche Dinge.
Ich habe es gehasst.
Ja, dann hatten die noch so ein paar Baseball- und Football-Adaptionen und so ein paar Pinballs. Ich glaube, der Nesca-Pinball war ganz gut.
Nie gehört.
Und so Kampfflugzeug, ja, nicht wirklich Simulatoren, aber Spiele halt. Ja, und das Ganze ist dann auch bei Electronic Arts erschienen.
Genau, auf dem 64er. Und ein Jahr später gab es das sogar für DOS.
Für die Jüngeren.
Für die Jüngeren, DOS war das, was, ja, egal.
Ihr drückt mal die Windows-Taste CMD und drückt Enter, das ist DOS.
Das ist DOS, genau. Und dann gab es noch eine NES-Version, soweit ich mich erinnere.
Genau.
Aber wir reden heute natürlich Classic und Oldschool, wie wir sind, über die C64 Commodore-Version.
Genau.
Und wer das Spiel gar nicht kennt, das werden wir jetzt mal ein bisschen erklären. Wir haben ja schon über Summer Games gesprochen. Haben wir über Summer Games gesprochen?
Wir haben über Winter Games gesprochen.
Winter Games gesprochen. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist so angelehnt an die Summer Games, Winter Games Reihe. Nur halt in witzig und in Steinzeit.
Genau.
So kann man es sagen.
Da versucht man auch gar nicht irgendwas zu vertuschen, irgendwie, dass man das so ähnlich aufgebaut hat.
Nein.
Um ehrlich zu sein. Ja, also
das war ja auch der Gag dabei.
Genau.
Eigentlich auch.
Ja. Also total überzeichnet und ja, Klischee, Steinzeit, wie man sie sich vorstellt und so. Und auch zum Teil düsterer Humor. Wir gehen die Disziplin mal durch und da gibt es mit Sicherheit so die eine oder andere Anekdote, die wir da erzählen können. Also,
auf jeden Fall.
Es geht ganz klassisch los nach dem Laden und dem EA-Logo. EA Sports in the Game. Nee, das gab es da noch nicht. Da sieht man halt einen Fackelläufer, der wie halt bei den anderen Spielen auch so zu Musik Richtung Feuerschale läuft und das olympische Feuer anzünden soll. Und kaum ist das Feuer an, guckt der Läufer nach oben, gen Himmel, und da kommt dann der Schriftzug, also das quasi das Logo des Spiels, Caveman New Olympics, in Steinform auf ihn runter und zermatscht ihn einfach. Musik wird sofort schön. Auch ein bisschen weniger harmonisch, also total schräg, können wir vielleicht gleich mal einspielen. Ja, und dann hört man sehr deutlich eigentlich auch raus, so die Musik von Epix, die ja Summer Games und Winter Games gemacht haben. Also ich glaube, das so rauszuhören. Ja, und da kommt halt der erste Steinzeit-Mensch dann auch an. Das ist dann Glunk, wie man später in der Spielerauswahl herausfindet.
Heißt er Glunk oder Glunk? Da sind wir jetzt wieder.
Oder Glunk.
Glunk.
Glunk. Auf jeden Fall kommt er da mit Keule ins Bild und dann tanzt er auf dem Schriftzug rum. Und dann bricht der Vulkan im Hintergrund aus und beendet die ganze Situation.
Ja. Witzigerweise war die Olympics, wir haben ja immer Olympics gesagt, die waren relativ late to the party, weil es gab schon für den 64er einige Steinzeitspiele. Dino X oder Quest for Tires.
Oh, Quest for Tires habe ich gehasst.
Ja, ne? Also die gab es halt auch und die waren halt ein bisschen spät sogar schon, weil die waren alle vor 88, aber im Endeffekt ist das schon hier Königsklasse der Steinzeitspiele.
Ja, kann man wohl so sagen, ja.
Und dann geht es dann auch weiter. Und man gelangt in die Spielerauswahl, dann muss man aussuchen, das Übliche, wie viele Leute mitspielen. Und dann kann man die Disziplin entweder im Hot-Seat-Modus, also nacheinander, spielen. Manche auch gleichzeitig, da kommen wir gleich noch zu. Und ich glaube, bis zu 6 Spieler konnten mitspielen. Mhm. Und wie war das denn nochmal bei den Spielen gegeneinander? Bekommt einer der Mitspieler keinen KI-Gegner, sondern einen der anderen Spieler, der nicht gewertet
bei
wird?
Bei ungeraden Zahlen, ne? Also wenn man zu fünft spielt, dann kriegt der fünfte Mann kriegt halt dann nicht einen KI-Spieler gegen sich, sondern da spielt dann ein echter Spieler gegen ihn, der auch jetzt zufällig ausgewählt wird vom Programm. Der ist aber dann da in dem Versuch außerhalb der Wertung. Also kann er nicht.
Das, und wir reden hier über 1988.
Ja.
Und es ist eine Funktion, die ich, wenn ich mit meiner FIFA-Spielegruppe, die nur aus 3 Leuten besteht, offline Couch-Potato-mäßig spiele, mir immer wieder wünsche, es ist einfach nicht möglich, ein Viererturnier zu spielen, ohne dass eine KI-Mannschaft oder dass man irgendwas da machen muss. Also es ist fürchterlich, es ist totaler Mist. Man kann halt, ne, man kann, muss dann eine andere Mannschaft wählen, dann muss einer der Nichtspieler, also der, der gerade nicht beteiligt, muss die spielen und dann muss man sich aber selber wieder überlegen, wird das jetzt gewertet oder also es ist
einfach aber grottig, aber die hatten die, das da schon drin.
Die Olympics hatten das, also vieles in der Steinzeit war besser als heute. Früher war alles besser.
Sogar die Steinzeit-Olympiade.
Genau, und ja, so ist das und ja, dann muss man sich seinen Charakter aussuchen.
Genau. Das passiert dann in so einem Screen, da sind dann 6 Figuren nebeneinander oder die 6 Figuren, man hat auch nur die 6 zur Auswahl.
Die haben auch alle Namen.
Die haben auch alle Namen, da kommen wir noch zu. Und zwar hat man, man hat nicht etwa so eine Art Mauszeiger, es gab ja auch keine Maus, oder ne, man hat quasi eine Keule, die so drohend über den Köpfen schwebt. Und die gucken dann auch so hoch, die Figuren und so, und haben schon ein bisschen Angst, dass man...
Quasi eine Damoklesskeule.
Ja, die Damoklesskeule, genau.
Für
und die haut man denen dann einfach auf den Kopf. und zwar, oder ja, zur Auswahl haut man denen die auf den Kopf, dann kriegt man auch so ein paar Infos zu diesen Figuren. Wir haben da zum Beispiel Gronkh, nicht zu verwechseln mit dem YouTuber, oder Vincent, der so ein bisschen der weinerliche Typ ist, der dann auch da anfängt zu heulen, wenn man ihm die Keule auf den Kopf haut. Dann gibt's Krudler, das ist eine Frau offensichtlich. Ja, dann haben wir noch Glunk, den wir schon hatten, und Tak und Uga.
Uga.
Genau. Manche Figuren haben halt spezielle Stärken in Disziplinen. Gronkh in allen zum Beispiel, Vincent in gar keiner. Der wirkt auch, ja, wie gesagt, ein bisschen schmächtig. Und das macht sich dann in so Sachen bemerkbar, wie zum Beispiel beim Feuermachen, zu dem wir gleich noch kommen. Da hat Gronkh halt eine größere Lunge, kann öfter pusten. Also da ist unten so ein Balken. Oder der muss den nicht so weit pusten. Also durch solche Sachen wird das dann gesteuert.
Und die haben alle auch eine Hintergrundstory. Also jeder Charakter ist ein echter Steinzeitmensch.
Ja, genau. Aber alle mal echt gelebt.
Die Hintergrundstory wird dann auch immer angezeigt. Witzigerweise auch völlig schiefe Rechtschreibung dabei.
Ja.
Und dann kann man halt seine Wahl bestätigen oder sich für einen anderen Charakter entscheiden. Also da ist Detail alles. Da haben die Entwickler richtig Gas gegeben irgendwie, um eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Und man fühlt sich da schon direkt in die Steinzeit versetzt. Also ich kann mich auch noch gut dran erinnern, so war das früher.
Ja, genau. und
man braucht noch einen Sponsor, ne?
Genau, das, man ist dann halt Sponsor dieser Figur.
Wie bei den AAs braucht man hier einen Sponsor und dann kann es losgehen. Aber was macht denn der Sponsor?
Ja, ist halt einfach die Namensbezeichnung des Spielers, ne? Wenn man die noch auseinanderhalten kann.
Ach so.
Ja, also man gibt da quasi seinen Namen ein, aber da steht dann nicht irgendwie Your Name als Eingabeprompt, sondern Sponsored by.
Genau.
Ja. Ja, bevor der Spaß dann losgeht.
Weil die Spieler ja schon, also die Charaktere ja Namen haben.
Genau, die haben ja schon einen Namen. Man ist halt nur der Finanzier.
Richtig.
Genau. So, also bevor der ganze Spaß dann startet, muss man sich noch entscheiden. Also entweder kann man eine Disziplin trainieren, man kann die ganze Olympiade starten oder man kann sich die Highscores ansehen, die im Gegensatz zu vielen anderen Spielen damals auch tatsächlich gespeichert wurden.
Wie wurde das denn gemacht?
Ja, einfach ein Pfeil auf der Diskette.
Auf die Diskette gespeichert. Ja, naja, okay. das war damals eine riesen Ausnahme, das weiß ich.
Also Summer Games und so hatten das auch, aber viele Spiele hatten das einfach nicht.
Man hat sich da oft geärgert und hat gedacht, oh, jetzt habe ich den super Highscore und irgendwo steht das. Highscores, das ist eigentlich fast eine,
ausgestorben.
Eine extra Folge, das war der heiße Scheiß einfach. Ne, es fing ja an in den Spielhallen, wo dann sein Name da stand im Pac-Man-Turnier, Automat, Gedöns. Und das war der heiße Scheiß. Und irgendwie ist das ausgestorben. Ne?
Also, ja, gibt es in heutigen Spielen ja nicht mehr. Ne? Es ist auch fast alles nur noch irgendwie mit einem Online-Modus oder gegeneinander.
Genau.
Also, so für sich alleine spielt man ja heutzutage kaum noch. Also solche Spiele, wie es damals, wie man damals gespielt hat. Ja, aber wir entscheiden uns natürlich für den vollen Waschgang. Lasset die Spiele beginnen, würde ich sagen.
Ja, aber wir fangen natürlich nicht direkt an, sondern wir müssen ja erst noch, wie sich das für eine echte Olympiade gehört, eine Eröffnungszeremonie sehen. Ne? Das gehört ja einfach dazu.
Genau.
Und ja, da geht das los und unter dem Jubel von Krudler läuft Glunk oder Glank mit Brennerkeule zum Feuerkorb und Vincent wird von Gronk permanent mit der Keule auf den Kopf gehauen. Also das, was sie sich da gedacht haben.
Ja,
Ja,
wie es
aber das
früher
geht
halt
dann
war.
so, da ist dann gehen die an so einem Holzstapel vorbei, die Keule erlischt, man versucht das Feuer anzuzünden. Was halt so passiert bei Olympischen Spielen, wie wir da ja jetzt gerade in Frankreich erst gesehen haben, wo die Fahne plötzlich falsch rumhing bei der
Ja,
Eröffnungsfeier. Das
schnell
ist, ne,
ausgeblendet.
vielleicht haben die das auch von dem Spiel gehabt. Die wollten, vielleicht war es eine Hommage an die Olympics.
EA hat doch auch einen großen Sitz in Frankreich mal gehabt. Vielleicht,
Richtig, richtig.
ne?
Ja. Ja, aber der praktikable Steinzeitmann zerkloppt einfach das ganze Gebilde, der Vulkan hat einen Schluck auf und zack, sind wir in der ersten Disziplin.
Genau, und die lautet Maid Tossing. Wir
Maid Tossing.
haben früher dazu mal Ehefrauenweitwurf gesagt. Ist vielleicht heutzutage alles nicht mehr so ganz politisch korrekt, dass man seine Frau durch die Gegend wirft.
Wikipedia schreibt auch Partnerweitwurf.
Partnerweitwurf,
Ja?
ja. Das wird dem, also Ehefrauenweitwurf wird dem Ganzen auch nur bedingt gerecht, denn Krudler wirft natürlich ihren Mann und der sieht so ein bisschen aus wie
Ja.
Glonk. Ja, könnte
Meinst du,
also
das
sein.
ist Glonk?
Es könnte sein, ja.
Oh.
Und zwar geht das Ganze damit los, dass die Figur halt von rechts in den Bildschirm kommt und die Frau an den Haaren natürlich hinterherzieht, die sich so ein
Das
bisschen
ist doch an
wehrt.
den Haaren herbeigezogen.
An den Haaren vorbeigezogen, wie es heutzutage heißt, genau. Ja, und dann geht man in so einen Kreis, so wie beim Hammerwerfen. Und sobald die Figur dann da angekommen ist, ja, geht es dann los mit der ersten Joystick-Akrobatik.
Ja, und dann geht es halt auch wieder los. Die alten Spiele, 64er-Spiele, hatten es immer darauf angelegt, den Joystick in möglichst kurzer Zeit zu zerstören. Das muss da irgendwie eine Partnerschaft gegeben haben zwischen den Spieleherstellern und den Hardwareherstellern, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Da war es nämlich auch wieder so. Dann dreht man mit gedrückter Taste den Joystick so lange in alle Richtungen, bis entweder die höchste Geschwindigkeit erreicht ist. Das war so mit Bewegungsunschärfe dargestellt. Und dann lässt man den Joystick-Knopf los. Oder wenn die Kraft nicht mehr ausgereicht hat, dann fliegt der Partner automatisch. Das habe ich bei meinen Versuchen, das Spiel nachzuspielen, immer wieder geschafft, dass die Kraft nicht ausgereicht hat und er dann einfach irgendwo hingeflogen ist. Ne? Und je nachdem, wie gut man das gemacht hat, fliegt die Figur halt dann weit oder nicht weit oder prallt irgendwo nochmal auf und tupft dann noch ein bisschen weiter, wie so ein Stein über Wasser. Das gab dann noch mal ein paar extra Meter, das war ganz cool.
Ja, genau. Es
Ne?
zählt also nicht der, wie beim Weitsprung, so der Punkt, wo man aufkommt, sondern da,
Genau.
wo das Ergebnis liegen blieb. Genau. Ja, und auch hier gibt es dann, mal abgesehen von der Grafik an sich, aber wieder so ein paar kleine Details. Also man kriegt von seinem Partner, sobald der halt seinen Drehwurm überwunden hat, einen Daumen nach oben, nach unten oder auch nur ein Schulterzucken, je nachdem, wie weit man so war. Ja, und jeder hat halt drei Versuche. Wer am weitesten geworfen hat, kriegt den ersten Platz und so weiter.
Genau so war es.
Ja.
Und das ist relativ easy gewesen. Also nicht einfach auszuführen, aber einfach zu erklären. Und jetzt geht es aber weiter mit einem spannenden Spiel, nämlich dem Dino Race.
Genau.
Was ist das?
Eine völlig in Vergessenheit geratene Tatsache. Nämlich die Steinzeitmenschen haben gleichzeitig mit Dinos zusammengelebt und die auch domestiziert. Das wissen viele heutzutage gar nicht mehr, aber ist halt in diesem Spiel ausdrücklich dokumentiert. Und also die Macher werden sich ja da an Fakten orientiert haben. Ne? Also,
Ja, natürlich.
ja. Also was läge da näher, als das Ganze auch in einem Rennen dann reitend gegeneinander auszutragen? Und das
Genau so
passiert
ist
halt in der
es.
zweiten Disziplin.
Und also ich würde fast sagen, das ist eine frühe Mischform aus Military und Springreiten. Aber nicht auf dem Pferd, sondern auf einem Zwergdino. No?
Ja.
Also das Ganze wird im Splitscreen gespielt. Das ist auch fast eine in Vergessenheit geratene Spielart, finde ich.
Ja, Mario
Sollte es
Kart, ne,
wieder,
da kennt man es vielleicht
ja,
noch.
aber ist ja auch schon eine Weile her und sollte es einfach wieder öfter geben, finde ich bei manchen Sachen. Auf jeden Fall Splitscreen, ein Spieler oben, ein Spieler unten. Dann hat man die identische Strecke. Aber der eigene Charakter, der muss halt nur geradeaus laufen. wie man das irgendwie aus anderen Spielen auch kennt. Also immer wieder besser, nicht hoch zu gucken, was der andere macht. Oder beziehungsweise runter zu gucken, weil dann verkackt man zwangsläufig. Das ist ja bei so Rennspielen sowieso so, ne?
Genau.
Ja, jeder Spieler hat nur einen Lauf. Und dann geht's los.
Man sieht auf der Strecke, obwohl man parallel spielt, sieht man aber nicht, wie die andere Figur auf der eigenen Strecke ist. Also man muss dann schon oben und unten so ein bisschen vergleichen. Da stehen noch so ein paar Wegmarken. Man kommt an einem Fluss vorbei, an diversen Steinen.
Ja, ja. Aber das meine ich ja mit nicht, besser nicht hingucken,
ja, ja.
Um sich daran zu orientieren, weil dann läuft man halt immer schlechter.
Ja.
Oder fährt schlechter.
Ja, und so steuert man seinen Dino. Übrigens ein Carnivore, also so ein Raptor-Größe, würde ich sagen.
Ein Raptor, ja. Ja, Zwergdino, sagt Wikipedia, sagt Zwergdino.
Ein Zwergdino, okay. Den steuert man, indem man seinen Joystick immer wieder nach rechts tippt, auf gar keinen Fall nach links, weil dann läuft er logischerweise nach links möglicherweise. Und ja, da gibt es halt so Hindernisse wie die erwähnten Steine, die da liegen, oder so Schotterflächen oder auch einen kleinen Fluss. Und mit dem Joystick-Knopf, wenn man den drückt, dann haut der Athlet dem Dino auf den Kopf und der Dino macht einen kleinen Sprung, eben über diese Flächen, über die Steine und so weiter.
Wenn man zu früh abspringt, landet man auf einem Felsen und der Dino liegt auf der Nase.
Genau.
Und der Reiter wird natürlich abgeworfen, dann muss er wieder zurücklaufen, das kostet Zeit. Wenn man gegen die großen Steine läuft, bleibt einem nur noch die geplante Bruchlandung. Zurücklaufen geht nämlich gar nicht. Also nicht absichtlich. Drückt man den Joystick nach oben, dann kriegt der Dino auch eine gezimmert.
Genau, nur so sanft. So.
So, also wie man das beim Military halt. Ne? Es kann auch passieren, dass er plötzlich durchbrennt und mit einem viel schnelleren Tempo eine Weile läuft. Und dann muss man sich halt an den Zügeln festhalten. Ist das irgendwie, kann man das nachstellen, wann der durchdreht?
Das ist mir nie gelungen. Also ich weiß, dass es manchmal passiert ist. Hatte aber, also man hat immer wieder so nach oben gemacht, dass er so sanft mit der Keule draufgehauen hat. Und dann konnte das passieren. Es konnte aber, das war halt die Kehrseite der Medaille, auch passieren, dass der Dino plötzlich einen Dummheitsanfall kriegt und in die andere Richtung läuft.
Und die AfD wählt.
Zum Beispiel.
Ne?
Ja. Ja, und also mir ist da nie wirklich gelungen, das aktiv nachzustellen oder zu reproduzieren, wie man ja sagt. Deswegen war es meistens die bessere Lösung, einfach sauber durch das Rennen zu gehen, die richtigen Sprünge zu setzen. Mhm. Und insgesamt gewinnt da der Spieler mit der schnellsten Zeit.
Ja, das ist ja ganz easy. Kommen wir zur Disziplin Nummer 3 und da habe ich sofort eine Frage an dich. Warst du Pfadfinder oder bist du Pfadfinder? Fähnlein Fieselschweif?
Nein, bin ich nicht.
Okay, hast du schon mal Feuer gemacht?
Mit dem Feuerzeug, ja. Aber ja, nie so mit einem... Ne? Mit einem, wie sagt man, Feuerbogen?
Ja.
Feuerbohren, ne?
Feuersteinen, ne?
Geht ja auch. Feuerstein habe ich schon mal gemacht und mit der Lupe auch.
Hm.
Fällt mir ein.
Das ist nämlich die Disziplin Nummer 3.
Ja, aber nicht
mit Firemaking heißt es.
Nicht
im
mit der Lupe, genau.
Feuer machen. Mhm. Ne? Das ist auch eine Disziplin, die man zusammenspielt, also gleichzeitig, nicht zusammen, sondern gleichzeitig. Da sitzen dann zwei Charaktere vor einer Höhle. Vor ihrem Zunderhaufen mit zwei Hölzern und mit Links-Rechts-Bewegung mit dem Joystick reiben wir die Hölzer aneinander. Und wir wären ja jetzt nicht bei den Olympics, wenn das schmerzlos vonstatten gehen würde. Weil man kriegt auch immer wieder einen auf den Kopf von dem anderen, ne?
Ja, zunächst mal, also man reibt die Stäbe gegeneinander, bis so kleine Funken fallen.
Genau.
Die fallen dann logischerweise auf den Zunderhaufen und dann muss man umschwenken, also wenn man so ein paar Funken da unten hat, muss man nicht mehr links nach rechts weitere Funken machen, sondern da muss man pusten.
Pusten.
Ja, und zu pusten, Joystick nach unten, aber wenn man pustet, muss man auch Luft holen, also Joystick nach oben. Das macht man auch so möglichst gleichmäßig, erst langsam, dann ein bisschen schneller oder manchmal auch so kurze Luftstöße quasi, um so eine kleine Qualmsäule zu kriegen und dann macht man es immer größer, immer größer und immer größer. Und dabei, wie gesagt, man muss gucken, dass man nicht zu viel pustet, dann wird einem nämlich schwindelig, dann sieht man Sterne und ja, dann wird auch in der Zeit das Feuer wieder kleiner. Und dann kommt halt, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, die Extraportion Witz mit ins Spiel, nämlich der Joystick-Knopf. Der ist die Geheimwaffe.
Die extra Portion Brutalität.
Ja, genau. Gut, wie sagte der König von Thüringen? Wohl dosierte Grausamkeit? Ja, also
Genau, dann.
man drückt diesen Knopf und dann guckt die eigene Figur zum Rivalen rüber.
Und haut dem einen auf den Kopf.
Genau, das ist dann halt der Moment, in dem der Nebenmann den Kopf einziehen sollte und pusten sollte.
Genau, das kann man machen. Man kann sich ducken und dann kriegt man keinen auf den Kopf.
Genau, ist halt die gleiche Bewegung wie beim Pusten.
Richtig, ist aber total schwer.
Ja, und hat dann unter Umständen, wenn man zu viel pustet, wiederum zur Folge, dass man Sterne sieht. Wenn man sich nicht duckt, kriegt man halt den Knüppel auf den Kopf und sieht auch Sterne.
Und wie gewinnt man?
Auch hier gewinnt der Spieler, der das Feuer mit der schnellsten Zeit anhat. Also ist egal, wie oft man Sterne sieht oder den Knüppel auf den Kopf gekriegt hat. Man hat auch nicht einen Lebensbalken oder so. Es geht einfach nur um die schnellste
Genau.
Zeit und wie erwähnt, das wäre zum Beispiel eine Disziplin, wenn man jetzt zu dritt spielt, dann hätte der dritte Spieler einen der beiden anderen als echten Rivalen, aber es würde nur seine Zeit dann gelten. Die beiden anderen können dann da nicht ihre Zeit nochmal verbessern.
Genau. Und schon sind wir bei Disziplin Nummer 4.
Genau. Die da lautet Clubbing. Haben wir früher
Clubbing.
gesagt.
Ja.
Er hat aber nichts zu tun mit Besuch in der Disco, sondern so richtig archaischen Kämpfen, Mann gegen Mann oder gegen Frau, je nachdem, mit der Keule. Ja, und zwar auch da, das Ganze findet nicht irgendwo statt, sondern auf so einem Felsplateau. Und
So in
das,
luftiger Höhe, ne?
genau,
Ja.
das steht in luftiger Höhe, quasi wie so ein Dreieck, das auf der Spitze steht. Und ja, auf so einer dünnen Säule steht und rechts und links gibt es eine Kante, so einen Abgrund. Ja, und auch da geht es dann wieder direkt gegeneinander.
Genau. Aber es geht nicht direkt los mit Schlägerei, sondern
Wäre
mit
zu einfach.
Einschüchterung. Mit Einschüchterung, wie es so bei den berühmten Boxkämpfen so ist, da muss erstmal auf dicke Hose gemacht werden, ne? Da macht man dann mit dem Joystick ganz wilde Bewegungen, also in diesem Fall hier, nicht beim Boxen. Und kann so den Gegner vielleicht ein wenig näher zum Rand drängen, sogar schon. Oder wenn es dumm läuft, steht man auch selbst schon mal mit dem Bein am Abgrund. Das ist dann nicht immer so einfach. Manchmal besiegt man sich bei diesem Spiel auch gerne selber, ist meine
Ja.
Erfahrung. Ne?
Ja,
So,
die
dann kommt
Disziplin, die ich auch gar nicht konnte.
die Clubbing Phase. Und da wird einfach wild aufeinander eingedroschen. Und es gibt aber verschiedene Schläge. Es ist nicht ganz eindimensional. Es gibt schnelle und kurze Klopfer auf den Kopf. Da gibt es dann wieder Sternchen über dem Köpflein, wenn man ordentlich getroffen wurde. Dann gibt es eine beidhändige Rückhand aufs Schienbein. Wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie weh das tut.
Genau, wenn man
Und
da
dabei.
trifft, dann macht der Gegner auch immer so ein paar Hüpfer nach hinten, Richtung Abgrund.
Genau. Das ist ja immer dann gefährlich und das will man natürlich auch. Und dann gibt es aber auch den Schlag volle Pulle. Da holt er so richtig aus. Da hat man aber auch die längste Zeit Gelegenheit auszuweichen. Ne? Und dann geht der Schlag so von oben auf den Kopf.
Genau, also dieser, wenn der so ausholt, muss man sich so vorstellen wie in einem Comic, sowohl die Arme mit Keulen gehen nach hinten, als auch die Beine quasi in so einer Ausholbewegung. Das ist dann, also entweder geht man aus dem Weg oder man haut einfach sanft auf den Kopf des Gegners und dann bricht er die Ausholbewegung auch ab. Und ja, auch bei dieser Disziplin gibt es dann wieder so ein paar faule Tricks. Man kann zum Beispiel mit dem so hinter den Gegner zeigen und dann dreht er sich um. Ne? Da, ein dreiköpfiger
Ein
Affe.
dreiköpfiger Affe.
Genau. Ja, und als Spieler, wenn der Gegner das macht, muss man dann versuchen zu verhindern, dass die eigene Figur nach hinten guckt.
Ei,
Also auch nicht ganz so einfach. Ja, ansonsten kann da, ne, nach dem Motto Hammer to Fall, kann da schon mal
genau.
ja,
Da
das
gibt es
Licht
aber einen
ausgehen.
Lebensbalken. Bei der
Genau,
Disziplin
da
gibt es einen
gibt's Lebensbalken.
Lebensbalken. Wenn er weg ist, ist er weg.
Genau, wie bei Tekken.
Genau wie bei Tekken. You win, sagt er aber nicht. Genau. Oder man fällt halt einfach runter. Ne? Und wir haben ja vorher schon mal gesagt, dass die Figuren, Charaktere verschiedene Stärken haben in gewissen Disziplinen. Und da gibt es dann zum Beispiel einen etwas größeren Lebensbalken
Genau.
bei Charakteren, die da irgendwie besonders stark sind in dieser Disziplin.
Ja, Kleiner Fun Fact, in Vorbereitung auf diese Aufnahme habe ich das Ganze nochmal alleine, also mit einer Figur, die ganze Olympiade durchgespielt. Und in der Disziplin bin ich gegen die KI Zweiter geworden.
Ja.
Das sagt schon viel aus, wie gut ich das kann.
Ich glaube, 1988 darfst du noch nicht von KI sprechen.
Gegen den Computergegner.
Genau.
Er hat mich hemmungslos vertrimmt. Ich hatte keine Chance.
Jetzt kommt mein Lieblingsspiel übrigens.
Okay.
Disziplin Nr. 5.
Ja, habe ich auch Saber sehr gerne gespielt.
Saber Race. Ein Saber ist ein Schwert oder ein...
Jetzt bin ich gespannt, wie du die Kurve noch kriegst.
Säbel.
Ja.
Und... Das wird nicht auf einem Säbel geraced, die Disziplin, sondern auf einem Säbelzahntiger. Ein Tiger, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen.
Ein Tiger.
Ja, das ist also wieder eine Renndisziplin. Und Fun Fact, jetzt bin ich mal dran mit dem Fun Fact. Für mich sind Tiger ja Hunde und keine Katzen.
Was?
Ich habe ja dein Skript gesehen und du sprichst gleich von einer Katze. Und für mich sind Tiger Hunde. Beobachte die mal, die bewegen sich eher wie Hunde. Und die, na, mir glaubt das keiner, dass das so ist. Aber ich bin da fest von überzeugt. Außerdem mag ich ja Tiger. Dann können es ja keine Katzen sein.
Ja, das stimmt.
Na? Aber wir schweifeln ab. Wir schwefeln ab,
um im Steinzeit-Milieu zu bleiben.
Also hier gibt es auch wieder, haben wir einen Splitscreen, ne?
Genau. Man hat einmal oben den Screen, wo die beiden Spieler sind, die gegeneinander antreten.
Genau.
Und darunter sieht man den Säbelzahntiger, der ein Stück weiter hinter den Spieler startet.
Und hier muss man nicht nur schnell sein, sondern man muss auch noch überleben.
Ja, genau. Man hat nämlich quasi zwei Ziele. Das erste offensichtliche Ziel ist, das Ziel zu erreichen. Das besteht aus einem Baum am Ende der Strecke. Da muss man hochklettern. Und das zweite ist ganz einfach, sich nicht fressen lassen.
Ja.
Ne?
Vom
Säbelzahntiger.
Zahntiger. Ja, das Spielprinzip ist einfach. Startschuss. Der Tiger läuft einige Meter hinter dem Athleten und versucht, diesen zu fressen.
Ja.
Und der Spieler muss halt laufen.
Oder kann auch nicht. Auch. Genau.
Kann auch einfach stehen bleiben.
Das hat halt ganz am Anfang meistens den Effekt, dass man am Start möglichst lange wartet, weil man nicht der Erste sein will, der dann auch überholt wird. Sondern man möchte möglichst dem Gegner so ein kurzes Stück Vorsprung geben, um ihn dann einzuholen, weil dann schmeißt man ihn nach hinten. Und dann kann es passieren, dass der Gegner sich davon im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr erholt, sondern dann, dass er dann gefressen wird. Und man selbst sackt dann hoffentlich den Sieg ein, wenn man es selbst schafft, nicht gefressen zu werden, sondern wenn man halt den Parcours überlebt quasi, der da aus auf dem Boden liegenden Kakteen besteht oder Pfützen, wo man dann langsam durchwartet, wenn man da reinläuft. Ja, und auch hier zählt dann wieder die schnellste Zeit.
Ja.
Genau.
Wunderbar.
Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn man gefressen wird, dann steht auch tatsächlich als Zeit Eaten.
Ich sehe das gleich gerade nochmal in so einem kleinen Fenster. Wenn er einen erwischt, gibt es auch so einen riesen Tumult und ein.
Ja.
Wie so eine Rauchwolke sieht das aus. Und also ist alles sehr. Es könnte auch ein Tom and Jerry Sketch sein. So.
Ja, so Looney Tunes, sowas, ne? Ja.
Ja, sowas in dem Style ist das, ne? Ja, und dann haben wir die letzte Disziplin schon.
Ja.
Und dafür brauchen wir jetzt aber einen richtigen Dino. Hier nicht so ein Zwerg-Dino und auch nicht eine Katze, die ein Hund ist, sondern ein Dino. So wie man sich ein Dino vorstellt. Riesengroß.
Genau. Die Disziplin heißt Dino Vault. Also quasi Stabhochsprung, aber halt über einen T-Rex. Das noch.
Wie groß war denn so ein T-Rex, weißt du das?
Also ich habe gehört, der kann bis zu 23,5 Liter Schnodder ausrotzen. War jetzt neulich bei, wer weiß denn sowas. Ja, aber auf jeden Fall handelt es sich dabei um noch so eine Disziplin, ähnlich wie das Kloppen. die ich nie wirklich beherrscht habe. Ich glaube, ich habe nicht einmal geschafft, auch nur über diesen Dino zu kommen, nur ansatzweise. Zu allem Überfluss ist nämlich davor auch noch ein Graben, den man auch noch überwinden muss. Und meistens bin ich auch nur rückwärts geflogen. Also zuerst sucht man sich die Höhe aus. Das sieht dann so aus, dass man die Figur diesmal in recht klein sieht, wie sie vor diesem Dino steht. Und obendrauf steht so ein Assistent. Der hat einen dicken Schinken an so einer Angel. Und die hält er über den Kopf oder über die Schnauze des Dinos. Dann versucht er danach zu schnappen und wird ein Stück größer. Also wenn man den größer, höher machen will und wenn man lieber niedriger haben will, dann springt er auf dem Schädel rum, sodass man dann so ein Stück runter geht.
Genau.
Ja.
3,5 bis 6,5 Meter können T-Rexes übrigens hoch werden. Jetzt könnte man, wenn man es könnte, ausrechnen anhand der Größe eines durchschnittlichen Steinzeitmenschen, wie hoch der Dino aus dem U-Olympics ist. Bitte in die Comments, wie hoch er sein könnte. Wir machen jetzt aber hier weiter. Ne? Dann läuft man mit diesem Joystick, nämlich muss man wieder rumwackeln. Und die Strecke erscheint einem wirklich unendlich, bis man mal am Dino ist, der aber auch noch vor so einem Abgrund steht. Das heißt, man muss dann auch noch vorher abspringen.
Genau.
Die Figur hat einen langen Ast in der Hand, also den Stab sozusagen. Und der bewegt sich im Rhythmus der Figur lustig auf und ab. Wenn man an der Absprungmarkierung angekommen ist, drückt man einfach den Feuerknopf, dann katapultiert man sich über den Dino, ja, oder nicht. Wie wir beide oder nicht. Er?
Genau, das ist nämlich das Problem an der Sache, ist man zu langsam bei dem ganzen Anlauf, dann schleudert einen der Ast rückwärts oder nur so ein ganz kleines Stück weiter oder in den Graben. Oder es kann halt auch passieren, dass man hochkatapultiert wird, wie man es sich quasi gewünscht hat, aber nicht hoch genug. Dann landet man vor der Schnauze des Dinos, dann wird man halt gefressen. Ja, und so kommt es halt, dass ich da noch keinen einzigen Sprung geschafft habe. In der Vorbereitung habe ich das mehrfach noch versucht, aber auch mit irgendwelchen Tutorials und so. Ich habe gesehen, dass es geht in Videos, aber es ist mir einfach nicht gelungen.
Das war bestimmt der Entwickler, der das geschafft hat, ja. Sonst keiner.
Ja.
Na? Ja, und wenn man das dann auch noch gemacht hat, dann kommen wir zur Siegerehrung quasi. Also erst kommt eine Abschlusstabelle mit irgendeinem skurrilen Punktesystem, das ich nie verstanden habe. Da gibt es für jeden Sieg in einer Disziplin 40 Punkte, der zweite kriegt 20, der dritte 10, warum auch immer. Und dann geht es mit 5, 2 und 1 Punkt weiter. Genau. Die drei Punktbesten kriegt werden immer einen aufs Punkt. Treppchen.
Was? Man kriegt immer einen Punkt.
Ja, ja,
sogar wenn man Sechster wird.
Punkt. Und naja. Die drei Besten, die kommen dann natürlich aufs Treppchen, wie es jetzt gehört, für eine Olympiade. Und ja, die Siegerehrung artet dann in eine wüste Schlägerei aus.
Ja, hat wieder so Looney Tunes Vibes. Also die gucken sich dann gegenseitig an und sind dann wahrscheinlich neidisch auf ihre Medaillen und dann fliegen die Fetzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch da wieder so Staubwolken angedeutet.
Genau.
Genau.
Genau so ist es.
Ja, unnützes Wissen vielleicht noch. Das Ganze ist auch auf dem PC erschienen, wie wir am Anfang ja erwähnt haben.
Ja.
Da scheinen die Disziplinen in einer anderen Reihenfolge zu sein. Ich habe das zwar da nie gespielt, habe aber, wie ich gerade erwähnt habe, auch das eine oder andere Video gesehen. Und da war Dino World als vierte Disziplin und nicht am Ende. Dafür hatten die dann am Schluss das Feuer machen. Also ganz wüst durcheinander.
Ja, es war da sowieso unheimlich viel Schräges auch dabei. Nämlich die Joystick-Nummerierung im Spiel. Ist ja das mal aufgefallen? Control Port 2 ist Joystick 1.
Das war auf dem 64er oft so. Dass man mit einem Joystick, also auch bei Einspielerspielen, immer einen Joystick in Port 2 brauchte. Ich weiß gar nicht, was dafür der Grund ist, aber das war relativ häufig so. Wahrscheinlich, wenn du alleine spielst, brauchst du auch den Joystick in Port 2.
Na,
und wenn du einen zweiten Spieler dabei hast, musst du den halt in Port 1 mit dazu adaptieren.
Okay. Ja, verrückt. Das Ganze kann man auch im Emulator übrigens spielen, wer das jetzt mal nachspielen will. Bei mir lief es nicht so einwandfrei. Aber ich habe gesehen, dass Leute es geschafft haben, das zum Laufen zu kriegen.
Ja, Problem ist meistens dabei wahrscheinlich den Joystick.
Ja, genau, das ist immer das
dahin Problem. Ne? Ich habe es mit einer Tastatur dann gemacht, also ne, WASD, Leertaste als Feuerknopf. Geht auch, um es mal zu spielen. Geht sicherlich auch mit einem zweiten Mitspieler parallel an einer Tastatur, sollte auch funktionieren. Ist natürlich, hat von dem Gefühl von damals nicht mehr viel oder hat damit nicht mehr viel zu tun.
Ja.
Insgesamt ist das Spiel durch die Kritiken ganz gut durchgekommen. In der sagenumwobenen ASM gab es eine 92% Wertung.
C64er, 10 von 10 Punkte.
Ja.
Sogar.
Ne, also wirklich kein Spiel, das ich irgendwie verstecken musste.
Ja.
Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch durch mit dem Ganzen.
Da sind wir dann schon durch.
Wie ist denn dein Fazit zu dem Spiel?
Mein Fazit ist, dass ich dieses Spiel gerne nochmal spielen würde in einer etwas aufgemotzteren Version.
So richtig in 3D-Grafik oder was? So in
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das wird so ein bisschen den Charme zerstören. Aber also ich habe zunehmend, seitdem wir das jetzt hier machen, ja immer mal wieder was gespielt, was Altes. Und zunehmend dann das Gefühl, ich habe da keine Lust mehr drauf. Also dieses Feeling, was du dabei hattest früher, das kriegst du halt nicht wieder. Und stattdessen hast du jetzt immer dieses, puh, das sieht aber so schlecht aus und das, die Steuerung ist so mies. Und na, also ich würde mich freuen, wenn das mal wieder einer auflegt. Eine Steinzeit-Olympiade. Steinzeit-Olympiade 2026. EA Sports.
It was in the game.
Ja, also ich... Also EA Sports sind ja gute Freunde von uns und hören jeden Podcast. Und da sagen wir jetzt mal, das ist Mach unser das. Wunsch fürs nächste
Kann Jahr. Kann man vielleicht doch so ein Zufallsgenerator, wo dann so Kartenpacks ziehen kannst.
Ja,
bessere
sowas,
Keulen, genau. So andere Skins für die Bärenfälle, die die Spieler dann haben.
Genau, ne? So 5 Euro ja. pro Skin. So, dann ist EA Games doch auch wieder im Geschäft.
Ja, richtig, ja.
Wir wollen ja nicht, dass sie am Hungertuch nagen, ne?
Ja, ich habe das Spiel auch immer sehr gerne gespielt. War halt so eine Sache, hast einen Kumpel da gehabt oder auch mehrere, konnte man das super spielen.
Ja, ein super Kellerspiel, also oder Kinderzimmerspiel oder
genau.
Wo man gerade den Rechner stehen hatte. Aber dafür war es perfekt eigentlich.
Ja, man musste immer Platz für so einen großen Fernseher haben. Das war immer das Problem.
Das stimmt.
Gab ja nur
Röhrenmonitore. Und man musste vor allen Dingen auch genug Muckis haben, um den da hinzutragen. Weil ein großer Fernseher mit 20 Zoll oder so, viel größer gab es ja da gar nicht, glaube ich, der war ja 900 Kilo schwer gefühlt.
Da vielleicht als Anekdote, ich habe neulich am vergangenen Wochenende noch ein Foto gesehen, von einer unserer ersten von einem unserer ersten Netzwerkabende, wo wir mit vier Computern saßen wir in dem Partykeller von den Eltern eines Kumpels und der Tisch war voll mit Bildschirmen. Da war kein Platz mehr.
Ein Röhrenbildschirm?
Ja, natürlich. Ja, schön. Okay. 19 Zoll oder was, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung.
Ah, 19 wäre schon sehr groß.
Ja, ne? Das waren schon sehr groß, ja.
Ja, dann sind wir hier bei 45 Minuten fast angelangt.
Genau, vielleicht, wenn du es gestattest, würde ich noch eine kleine Werbung einschieben, eine unbezahlte.
Aber klar.
Und zwar war ich kürzlich im Insert Coins in Herne.
Wunderbar.
Das ist so ein Retro-Konsolen- und Spiele- und Automaten-Club. Die haben einmal im Monat geöffnet. Insert-coins.com. Guckt euch das mal an, jede Menge Flipper und so.
Ja, sah super aus.
Macht richtig Spaß, da hinzugehen. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, da gehe ich auch demnächst mal hin.
Das machen wir.
Machen wir. Könnt ihr mal einen Live-Podcast von da machen?
Ja, müsste man die mal fragen. Das lassen die bestimmt zu. Aber es ist laut da. Weil da sind nur Automaten, die machen alle Krach. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Und jetzt versuchen wir mal wieder etwas regelmäßiger hier an den Podcast-Start zu gehen.
Genau. Wir haben schon einen Plan vielleicht für die nächste Folge, wenn das klappt, was wir da geplant haben.
Ein kleiner Spoiler. Es ist eine Sportart, die wir beide nicht verstehen.
Die wir beide auch noch nie gespielt haben.
Die es aber gibt.
Die es tatsächlich gibt, ja.
Von Millionen von Menschen gespielt wird. Vielleicht Tausende.
Naja, Millionen nicht, aber
Hunderttausende.
Geguckt wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Okay. Ja, seid gespannt, schaltet wieder ein,
wenn die Couch-Coaches zurückschlagen.
So, lasst noch Glöckchen da und Likes. Ihr kennt alles, das Spiel.
Ihr wisst ja, wie das geht.
Genau.
Müssen wir auch nicht jedes Mal sagen. Ja, auf Wiedersehen und schönen guten Abend.
Eure Couch-Coaches.
Richtig. Bye, bye.
Tschö.
Das war Couch-Coaches, der Pixelsport-Podcast mit Thorsten Seifert und Andreas Krumm.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.